Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen, im Fernsehen zum Beispiel. 1,5 Millionen Menschen auf den Straßen in Köln am vergangenen Wochenende. Sie haben dort demonstriert, sie haben gefeiert beim Christopher Street Day, einem der größten in Europa. Manche freuen sich über diese Bilder mit Regenbogenfahnen und tanzenden Menschen. Auch über diese Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Trans-, Inter- und bisexuellen Menschen. Es gibt aber auch andere, die sagen, queere Menschen, also sexuelle Minderheiten, die bekommen sehr viel mediale Aufmerksamkeit, auch im Deutschlandradio. Zu viel mediale Aufmerksamkeit. Wir unterziehen das heute einem Realitätscheck in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Mein Name ist Annika Schneider, herzlich willkommen.
Ich bin Christine Watti, ich wohne in Berlin und arbeite dort bei Deutschlandfunk Kultur als Redaktionsleiterin für digitales Audio und auch als Redaktionsleiterin für das Popkulturmagazin Kompressor.
Ja, ich bin Gerd Landshut, 75 Jahre alt, Psychologe, bin rastloser Rentner, arbeite, lese, forsche und versuche die Welt zu verstehen.
Herr Landshut, alles fing an mit einer E-Mail. Sie haben uns geschrieben und Sie haben sich beim Radiohören so erbost, dass Sie ausgeschaltet haben. Das ist quasi der Worst Case für uns Radiomacher-Menschen. Was war da los?
Naja, ich hatte meine Schicht in Jacques Weindepot hinter mir, habe gearbeitet und immer, wenn ich dann nach Hause fahre, dann schalte ich einen meiner Lieblingssender an. Das ist entweder Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur. Und auf beiden kam das und ich war einfach, es war wie eine Wundestelle auf der Haut, wo ich dachte, oh, nicht schon wieder darüber ruppeln, jetzt ist mal gut.
Die Hörerinnen und Hörer wissen auch gar nicht, wovon sie reden, worüber nicht schon wieder ruppeln.
Ach so, es ging erstmal auf Deutschlandfunk um trans, queer, LGBT, schwul und so weiter und ich dachte, nee, oh, das will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen und schaltete um auf Deutschland, Radio, Kultur und es war dasselbe oder das Gleiche vielmehr. Und dann habe ich ausgemacht und wollte mich damit jetzt nicht beschäftigen.
Und haben uns mit Schaum vorm Mund, kann man glaube ich so sagen, eine E-Mail geschrieben.
Also normalerweise nach so einer Schicht, da ist ja auch ein bisschen Arbeit dabei, mache ich ein kleines Nickerchen. Das konnte ich nicht, weil mir das im Kopf rumging. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach jetzt was. Dann setz dich hin und schreib eine Mail an den Deutschlandfunk. Und so ist das zustande gekommen. Und oh Wunder, ich kriegte eine Antwort. Frau Schneider schrieb mir, ob wir miteinander sprechen können. Und das fand ich schon mal toll.
Ich musste mir das auch zweimal überlegen, weil der letzte Satz in Ihrer Mail ist, und wenn ich dann noch dran denke, dass ich diese Art von Rundfunk mit meinen Zwangsgebühren finanziere, steigt mir die Galle hoch. Da stieg mir auch kurz die Galle hoch, da hatte ich nicht so Lust, Sie anzurufen, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil wir hatten dann ein sehr nettes Gespräch und können das jetzt aufklären. Ich entnehme Ihrer Schilderung, das nervt Sie schon länger oder das beschäftigt Sie schon länger, dass queere Themen, also Themen rund um lesbische, schwule Menschen, bi, inter, transsexuelle, alle, die unter dieses Kürzel LGBT IQ fallen, wie man es auf Englisch sagt, oder queere Menschen kann man ja auch sagen, das nervt Sie anscheinend schon länger. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig, aber dazu gehört wohl auch noch ein bisschen ein anderer Hintergrund, nämlich der, dass ich immer wieder den Eindruck habe, dass wenn sich irgendwelche Leute, in Sonderheit Heteros, kritisch äußern zu dem, was sich in dieser Szene und ihrer Darstellung tut, dann wird mit einer außerordentlichen Aggressivität reagiert. Ich weiß ja aus einem anderen Podcast, dass Sie auch die Kathleen Stock kennen, die ja gelehrt hat an der University of Sussex. Die hatte sich, glaube ich, irgendwie mal geäußert zur biologischen Fundierung des Geschlechts, ist ja selbst eine lesbische Feministin und ist so gemobbt worden, dass sie den Job hingeschmissen hat.
Kathleen Stock hat gesagt, dass Transfrauen keine Frauen sind, nur um da ein bisschen Kontext zu geben. Das heißt, Sie beobachten da eine vergiftete Debatte. Jetzt haben Sie gerade von der Szene gesprochen.
Ja.
Kennen Sie queere Menschen? Haben Sie die im Umfeld?
Queere Menschen nicht, aber Lesbierinnen einige.
Die würde ich jetzt mal so mit reinpacken in dieses Oberlabel queere Menschen.
Ja, okay.
Also alle, die nicht heterosexuell sind oder trans oder inter. Okay, das heißt, Sie haben einen Bezug und das ist ganz wichtig, dass wir das am Anfang klarstellen. Wenn ich nämlich den Eindruck gehabt hätte, dass Sie irgendwas gegen diese Gruppen haben, dann hätte ich sie nicht eingeladen, hätte ich auch gar nicht gedurft, weil unser Programmauftrag uns der Würde des Menschen und auch einem diskriminierungsfreien Miteinander verpflichtet. Das heißt, wir geben ihnen jetzt hier keine Bühne, um gegen queere Menschen zu hetzen.
Nee, das habe ich auch gar nicht vor. Unser Kontakt und Umgang mit denen ist eigentlich so am besten beschrieben, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also wir renovieren Wohnungen zusammen oder haben mit Pferden gemeinsam zu tun. Das ist egal, das spielt keine Rolle.
Das ist der Moment, wo ich den zweiten Gast dazu hole. Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Christine, wir duzen uns, weil wir Kolleginnen sind. Als ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob dir was zu einfällt zu dem Thema, da bist du direkt drauf angesprungen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also weil wir auch im Programm von Deutschlandfunk Kultur, das Sie, Herr Landshut, natürlich auch hören und ja auch schon erwähnt haben, natürlich auch immer mal wieder so einer Kritik ausgesetzt sind und uns das auch in den Redaktionen sehr, sehr beschäftigt. Also es gibt ja einmal die Art und Weise, über queere Themen zu berichten, indem es Teil der aktuellen Berichterstattungslage ist. Also wenn das Selbstbestimmungsgesetz nicht durchgeht oder nicht weiter vorangebracht wird, dann kann man als aktuelles Radioprogramm darüber berichten und erzählen, wie der Stand der Dinge ist.
Wer seinen Geschlechtseintrag ändern will, braucht dazu bislang 2 psychologische Gutachten, bevor das zuständige Amtsgericht entscheidet. Dies will die Ampelkoalition vereinfachen. Die Änderung von Vornamen und Geschlecht soll künftig durch eine Erklärung beim Standesamt vorgenommen werden. Kritik an den Plänen der Ampel kommt von Seiten der Opposition. Bereits der Name Selbstbestimmungsgesetz suggeriere, dass geschlechtliche Identität für alle jederzeit frei wählbar sei, hieß es zuletzt von CDU und CSU.
In unserem Kulturprogramm, aber natürlich auch in den Kultursendungen vom Deutschlandfunk, da gibt es ja dann nochmal so eine andere Herangehensweise an die sogenannten queeren Themen, die dann wiederum sich über Identitätsfragen spielen lassen, über Diskurse, die Sie auch schon erwähnt haben, oder auch natürlich über künstlerische und andere Zugänge, die wir zum Beispiel im Popkulturmagazin immer wieder abbilden. Und wie sehr die Gewichtung stattfindet, also wie viele queere Themen man platziert neben anderen Themen, um das mal einfach so ganz schubladenmäßig aufzudröseln. Mhm. Das sind natürlich auch immer Fragen, die wir uns in der Redaktion ständig stellen. Also so ein Programm ist ja auch komponiert auf eine gewisse Art und Weise unter der Überschrift, dass wir eine Art des Meinungspluralismus darstellen wollen, dass wir eine Vielfalt zeigen wollen und dass wir auch selber aufpassen müssen, dass wir auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen schauen und uns nicht an einer Themenlage nur festhaken und dann den Platz nicht freimachen für viele andere. Und das ist natürlich schwierig. Also es gibt immer mal wieder Menschen, die das eine oder das andere Thema vermissen. Und was wir aber feststellen, ist schon, dass die sogenannten queeren Themen schon auch immer wieder dann sehr zu Unmut herausfordern in der Reaktion und wir gleichzeitig, vielleicht noch einen Satz, weil ich es extra natürlich erstens toll finde, Herr Landshut, dass wir miteinander sprechen können, weil wir sonst auch nur mit anonymen Mails hin und wieder zu tun haben, habe ich natürlich nochmal auf die Themenlage zum Beispiel in der letzten Woche im Deutschlandfunk Kultur geschaut. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber habe tatsächlich festgestellt, es gab genau 2 Themen in diesem Programm, in dem wir fast 100 Beiträge am Tag senden, die wirklich unter diese Überschrift fallen würden. Ne? Und das ist natürlich, dann sagen Sie bestimmt, ja, aber sonst ist es ganz anders. Nur ich habe tatsächlich nochmal so durchgeguckt und dachte, dieser Eindruck, das ist immer so viel, den kann ich total nachvollziehen, wenn man auf 2 Wellen gerade genau dieses Thema hört, mit dem man gerade aktuell nicht viel anfangen will oder das einem zu viel ist. Aber faktisch ist die Gewichtung der queeren Themen in unserem Programm meines Erachtens, ohne eine Studie durchgeführt zu haben, nicht höher als der Anteil der Thematik im gesellschaftlichen Diskurs. Und deswegen finde ich das interessant, spricht man über Zahlen oder über eine Wahrnehmung oder über das Thema in dieser Art der Kritik?
Ja, richtig. Also ich musste ein bisschen lachen, weil seit ich den Kontakt zu Ihnen, Frau Schneider, habe, achte ich natürlich auch etwas genauer drauf, was kommt im Radio vor. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, da passiert ja gar nicht. Also das Thema kommt.
Wir haben es abgestellt.
Das machen Sie doch extra, um den Landshut zu ärgern. Also da kam ich schon auf komische Ideen. Und es ist irgendwie ein Schwerpunkt, der halt immer wieder auftaucht. Und ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, die empfinden das auch so komischerweise. Also das sind Leute auf dem Land, aber Leute, die auch in der Stadt oder irgendwie international im Geschäft tätig sind, die verziehen auch das Gesicht und sagen, oh ja, es reicht. So. Und das fand ich schon erstaunlich. Also eine Wahrnehmung oder eine Empfindlichkeit muss ja nicht unbedingt ein quantitatives, zeitliches Korrelat haben. Das ist mir schon klar.
Ich finde das spannend, weil ich habe das Gleiche gemacht, was Christine Watti gemacht hat. Ich habe nachgezählt letzte Woche, und zwar für das blaue Programm, für den Deutschlandfunk.
Ja.
Und ich saß da so mit einer riesigen Excel-Tabelle und war darauf gefasst, dass ich jetzt stundenlang auswerte. Aber es war ein ganz ähnliches Ergebnis. Ich habe alles durchgeblättert und bin auf 5 Beiträge gekommen. Einer wurde einmal wiederholt. Da muss man jetzt dazu sagen, nicht bei jedem Buch im Büchermarkt kann ich am Titel ablesen, worum es da geht. Das habe ich jetzt nicht bis ins Letzte verfolgt. Aber das Interessante ist jetzt, es geht in allen, bis auf einen, in allen diesen Beiträgen um Gewalt gegen queere Menschen.
Catalina Stubbe gehört zum Führungsteam von Moms for Liberty, einer neuen extremen Stimme im Kulturkampf der Konservativen. Aufklärungsbücher, vor allem solche, die sich mit sexueller Orientierung beschäftigen, sind auf ihr Betreiben hin 100-fach aus Schulbüchereien entfernt oder für jüngere Kinder gesperrt worden.
Homosexualität ist in Kenia illegal. Einige kenianische PolitikerInnen wollen das Gesetz gegen Homosexualität nun noch verschärfen. Ähnlich wie im Nachbarland Uganda sollen gleichgeschlechtliche Beziehungen demnach mit mindestens 10 Jahren Haft bestraft werden. In manchen Fällen soll sogar die Todesstrafe anwendbar sein.
Zuletzt berichten queere Menschen immer wieder von Beleidigungen oder Übergriffen rund um Pride-Paraden in Deutschland, sagt Kerstin Toast vom Lesben- und Schwulenverband. Hierzulande die größte Interessenvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen Menschen, kurz LSBTI.
Das oberste US-Gericht hat Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung jetzt aber erlaubt, um dadurch das Recht auf Meinungsfreiheit aus religiösen Überzeugungen heraus zu schützen.
Da ist mir noch mal klar geworden, also erstmal natürlich für queere Menschen, die das hören, die kriegen wenig Leben gespiegelt und viel Gefahr. Aber darüber hinaus weiß ich gar nicht, ob ihr Eindruck sich so mit den Tatsachen deckt, dass die in Gefahr sind, die queere Menschen angreifen, Herr Landshut.
Naja, die einen mögen mehr sein, das kann ich wiederum quantitativ gar nicht beurteilen. Aber wenn ich jetzt kürzlich gelesen habe, dass die Kathleen Stock zu einer Diskussionsveranstaltung in Oxford eingeladen war und Polizeischutz brauchte, um dahin zu kommen, dann denke ich, also man muss es, ich habe ja nichts dagegen, wenn meiner Meinung nach ungerechtfertigte und nicht zu rechtfertigende Gewalt gegen queere Menschen droht oder ausgeübt wird, dass das berichtet wird. Aber mir lege schon dran, dass die andere Seite auch genannt wird. Und die finde ich nicht von Pappe. Also das ist schon erheblich, wenn Menschen bedroht werden. Die Kathleen Stock hat ihren Job hingeschmissen.
Also ich will nur kurz einhaken, weil ich denke, dass ja eigentlich das auch, glaube ich, in allen unseren Programmen diese Art der Diskurse und der Weiterentwicklung ja auch stattfindet. Also weil die Frage ja ist, wo, also es ist ein bisschen platt formuliert, so die Henne-Ei-Frage. Ja. Also wird die Debatte muss in unserem Programm besprochen und abgebildet werden. Mhm. Und gleichzeitig steht natürlich davor die Geschichte der queeren Menschen, die neben der Tatsache, dass Professorinnen in Universitäten Probleme bekommen, wiederum die Sichtbarmachung von queerem Leben in der deutschen Gesellschaft auch bis heute noch immer eine schwierige Sache ist. Und in dieser Gemengelage würde ich mir jetzt, weil ich jetzt hier als Redakteurin spreche, mich da nicht sofort einmischen wollen und sagen wollen, deswegen müssen wir das und das machen, weil genau das machen unsere Programme an der Stelle, so wie ich uns verstehe und unseren Auftrag verstehe, nicht sich auf Seiten zu stellen oder, sondern auf die eine Art und Weise gesellschaftliche Realitäten abzubilden, nämlich im Gegensatz zu den Deutschlandfunkberichten, die dann eher mehr von den Gefahren erzählt haben, sind diese beiden Programmpunkte im Deutschlandfunk Kultur gewesen. Einmal ein Fantasy-Comic, der sich mit so Identitäts- und Geschlechterrollen beschäftigt hat und über alle Grenzen gegangen ist, und da wurde quasi so Kulturbericht erstattet, wie so eine Geschichte in diesem Kontext erzählt wird, und dann wiederum ein Feature über eine Transfrau, die mit ihrer Frau zusammen ein Kind bekommen hat und wie deren Realität aussieht. Also sozusagen der Blick in das hinein, was dort im Alltag eigentlich stattfindet und was neben diesen Diskursen, die in Universitäten oder jetzt auch hier vor allem die Menschen empören oder auch total sich zerstreiten lassen, was eigentlich queeres Leben heißt. Und ich glaube, diese Mischung aus, diese Debatten müssen, glaube ich, abgebildet werden. Und es wäre für Sie dann, Herr Landshut, ja auch wieder so ein Thema gewesen. Jetzt reden die schon wieder über diesen Vorfall in der Uni. Und daraus erfolgt dann doch sicherlich Hass gegen diese Professorin. Dafür, glaube ich, kann aber der Deutschlandfunk oder also das ganze Radio natürlich an der Stelle nichts, weil wir auch immer in so einen Diskurs hineingestellt werden mit unseren Redaktionen und mit unserem Programm und entscheiden müssen, okay, wir können für Berichterstattung und für Abbildung sorgen, gemäß unseres Auftrages. Und was dann passiert in der Welt damit und welche gesellschaftliche Diskussion da sonst noch stattfindet und wer welche Seite einnimmt, kann am Ende ja nicht das Ziel der redaktionellen Entscheidung sein. Also wissen Sie, wie ich meine? Also die Trans- und Queer-Themen werden derzeit ja tatsächlich außerhalb auch unserer Häuser in einem politisch und medial wahnsinnig instrumentalisiert. Und wir können Anbieter sein von Information und Diskurs und manchmal gibt es Dubletten, wie die Sie erlebt haben. Also wäre für Sie vielleicht zurückgefragt, die Lösung wahrscheinlich ja auch nicht, dass wir uns aus der Berichterstattung genau über solche Vorfälle wie an den Universitäten raushalten. Das könnte ja nicht die Lösung sein.
Das schwebt mir in der Tat auch nicht vor. Also, aber ich, vielleicht kann ich auch nochmal ein persönliches Erlebnis hinzufügen. Ich hatte ein Gespräch unter Männern, unter Freunden und wir kamen, irgendwie ging es da auch um die Frage, sollte den Schwulen die Ehe zugestanden werden oder nicht. Und ich bin da durchaus kritischer Auffassung.
Obwohl es natürlich inzwischen Rechtslage ist.
Ja, ja, ich weiß. Mhm. Ja, es ist Rechtslage, aber ich habe da meine Skepsis dazu. Und ich wurde glatt sofort als homophob eingestuft. Das ging mir so gegen den Strich, weil die Phobien sind ein Krankheitsbegriff. Also es gibt Klaustrophobie, Agoraphobie, Xenophobie, es gibt sogar eine Nomophobie, das ist die Angst, ohne Mobilfunkkontakt zu sein. Das sind Krankheitsbegriffe.
Und Sie sprechen als Psychotherapeut, kann man hier nochmal dazu sagen?
Ja, und ich möchte, wenn ich ein inhaltliches Bedenken vortrage zu irgendeiner Regelung oder auch einem Gesetz, dann möchte ich bitte sehr nicht als krank bezeichnet werden.
Was Sie ja beschreiben, ich teile da auch den Eindruck von Christine Watti, es hat vielleicht gar nicht so viel mit der Quantität der Berichterstattung zu tun, weil ich ja bei Ihnen schon auch durchhöre, Sie möchten über diese Themen ausgewogen informiert werden. Aber worauf wir da vielleicht nochmal gucken müssen oder unbedingt gucken müssen, das ist diese Instrumentalisierung, die du, Christine, gerade schon angesprochen hast. Denn diese queeren Themen, die sind ja wirklich zum Kampfbegriff geworden und werden von einigen Bewegungen auch ganz gezielt eingesetzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir erleben das als öffentlich-rechtlicher Rundfunk immer sehr direkt. Ich erinnere mich an einen Weltgastbeitrag letzten Sommer, wo uns vorgeworfen wurde, wir würden Kinder sexualisieren oder indoktrinieren mit einer Trans-Ideologie. Und wenn man in die USA guckt, da hat die Rechtsextreme alle LGBTIQ-Themen als Nummer eins gesetzt, um irgendwie Wählerstimmen zu werben. Das heißt, da steht ja auch eine politische Agenda hinter, die immer auch mitgedacht werden muss. Das ist ja nicht ein Thema wie jedes andere, wenn wir jetzt über die Gewichtung von Elterngeldfragen diskutieren würden zum Beispiel.
Ja. Also womit die Frage ist, wie kommt das denn, dass diese Themen ein solches Spaltpotenzial haben?
Ich habe da eine Theorie dazu, aber Sie haben wahrscheinlich auch eine Theorie. Sagen Sie mal Ihre zuerst.
Also, meine Theorie ist, dass, wie fange ich an, dass ein Großteil der Heteros, und das ist ja schon fast ein abwertender Begriff, also diese langweiligen, komischen, normalen, dass das für sie irrelevant ist und dass die ganz andere Sorgen haben, wie Inflation, wie Wohnungsnot, wie Arbeitsplatz, die große, ja, ich würde das sagen, Auflösung der Weltordnung seit Ukraine-Krieg, seit dem Aufstreben Chinas. Das ganze System ist instabil geworden. Und ich glaube, das macht vielen Menschen Angst. Und zwar eine diffuse Form von Angst. Und diese Angst braucht einen Anker, braucht einen Schuldigen. Manche Leute finden das dann mit Verschwörungstheorien und manche Leute finden das mit irgendwie, dass es an marginalen Gruppen liegt oder sonst was. Und auf der anderen Seite spüre ich, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber das ist mein Gefühl und es wird von manchen Seiten bestätigt, spüre ich einen gewissen Schick. Es gibt einen nicht-hetero-Schick. Ich mache mich interessant damit. Ich spiele damit, ich kriege damit Aufmerksamkeit, ich bin was Besonderes und ich habe zumindest die Möglichkeit, mich als Opfer darzustellen und irgendwas, was mir nicht gefällt, als Diskriminierung darzulegen. Und daraus kann ich Rechte ableiten. Ich kriege Aufmerksamkeit dafür und Aufmerksamkeit ist eine Art soziologische Währung.
Aber ist das nicht auch ein bisschen gefühlte Wahrheit, Herr Landshut? Also ich frage das deshalb, weil ich das so erlebe. Und es ist so ein bisschen schwierig, da so reinzureden in diesen Themenbereich, weil, wie gesagt, das eine ist diese redaktionelle Entscheidungssicht, über die wir eigentlich ins Gespräch gekommen sind. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass zum Beispiel Transpersonen ihr Leben sehr viel leichter und besonderer machen durch eine Entscheidung, zum Beispiel trans zu sein. Also dieser queere Lebensbereich ist, glaube ich, einer, der für viele von einem Wunsch nach Freiheit und nach einer Loslösung von vielen, vielen Strukturen und Vorgaben in so einer Gesellschaft steht und gleichzeitig aber auch natürlich bedeutet, und zwar sehr deutlich bis jetzt bedeutet, dass es überhaupt keine Entscheidung ist, mit der man wahnsinnig viel Spaß auf der allerersten Linie hat. Vielleicht in einer guten Community, aber außerhalb dessen, in diesem Alltag, den wir erleben, glaube ich, ist das nicht ein extra schickes Täschchen, das man so mitnimmt und dann viel mehr Chancen und gute Zeit im Leben hat, sondern eben sehr viel angegriffen wird dafür und auch schräg angeschaut wird. Offenbar gibt es durch diese Instrumentalisierungserzählungen dieser queeren Bewegung ja oft auch dieses Angstnarrativ vor eben diesen Menschen, dass ich da nicht so ganz weiß, weil ich das, was Sie sagen, habe ich auch schon oft gehört, dass dahin argumentiert wird, aber meine Wahrnehmung ist eher, es geht ja bei dieser gesamten Thematik ganz oft um viel mehr. Also dieses, ich habe damit selber gar nichts zu tun, deswegen, warum macht ihr das immer im Radio? Wenn mir das bisher widerfahren ist, diese Frage, habe ich oft auch gedacht, dass eigentlich in dieser Frage, wie queeres Leben in dieser Gesellschaft stattfindet, wenn man ganz genau hinhört, eben nicht nur irgendwelche Einzelschicksale besprochen werden, die müssen aber auch besprochen werden, aber gleichzeitig sich ganz andere große Werte und gesellschaftliche Fragen stellen, die auch für alle wichtig sind, also auch für die nicht queeren Menschen, nämlich des Zusammenlebens, der Freiheit in der Gesellschaft, des Seinkönnens, wie man ist, des Aushaltens, was der andere macht und so weiter. Klingt wahnsinnig pathetisch, aber ich glaube, dass da mehr drin steckt, als nur irgendeine kleine Gruppe möchte irgendwas und eine andere Gruppe fühlt sich davon gestört, weil die nur so eine Trendsetter sind für einen kleinen Club. Also das wäre meine Wahrnehmung. Das ist jetzt wirklich als Redakteurin, aber auch als Person gesprochen, weil man kommt ja gar nicht aus der Rolle ganz raus.
Vielleicht darf ich da mal kurz anschließen, und weil das passt ganz gut zu dem, was ich als Theorie formuliert hätte für mich, nämlich dass ich glaube, dass es ist ja eine Minderheit, man hat nicht genaue Zahlen, aber sagen wir mal, in dieses Spektrum fallen vielleicht 4-7%, vielleicht auch 10-11% der Menschen in Deutschland. Und so wie Sie gibt es wenig Kontakte für viele Menschen, die kennen gar nicht Betroffene selber, zum Beispiel Trans-Menschen. Und wenn das dann darauf trifft, dass es schon noch auch statistisch erwiesen queerfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung gibt, dann ist das, so wie Sie ja schon formuliert haben, auch ein sehr dankbares Thema, um Stimmung zu machen, würde ich mal vermuten.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe oder auf jeden Fall, ob wir nicht bestimmte Personengruppen oder sowas auch ein bisschen durcheinander bringen. Also Frau Watti, was Sie sagten, es kam mir so vor, als würden Sie über die, ich sag das mal so, über die echten Transmenschen reden. Also Menschen, die von ihrer biologischen Ausstattung nicht klar oder irgendwie anders gekennzeichnet sind, jedenfalls nicht klar als Mann oder Frau.
Sagen wir mal so, Transmenschen sind Menschen, denen ein Geschlecht von außen zugeschrieben wird, das sie nicht als das ihre empfinden.
Naja, da wird's dann sehr breit, weil mit dem, Selbstbestimmungsgesetz kann ja jeder zum Standesamt gehen und kann sich sozusagen umschreiben lassen. Und das ist ja dann eine ganz andere Personengruppe. Übrigens habe ich, wenn das Gesetz durchgehen sollte oder durchgegangen ist oder so, auch die Idee, dass sich dann ja die Aufsichtsräte, was die Quote angeht, schneller aufteilen könnten. Man müsste nur würfeln, wer zum Standesamt zu gehen hätte.
Aber Herr Landshut, wenn jemand Ihnen sagt, Sie kriegen jetzt hier den Vorstandsposten, aber bitte tragen Sie Ihren Personalausweis um, würden Sie das machen? Das halte ich jetzt für weit hergeholt.
Mir würde auch keiner einen Vorstandsposten anbieten, das glaube ich nicht. Es war auch, also kann man streichen.
Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du soeben gesagt hast, Christine. Deine These ist ja, es betrifft eine Minderheit, aber es geht um Themen, die uns alle bewegen. Und vielleicht liegt da ja auch genau der Schlüssel, Herr Landshut, warum Sie das so beschäftigt. Weil ich das schon spannend finde, dass das jetzt das Thema ist, wegen dem Sie uns geschrieben haben. Es gibt ja auch andere Themen, wo Sie vielleicht finden, dass wir unausgewogen berichten. Aber das hat Sie getriggert.
Ja. Naja, ich denke dabei auch an meine Enkel. Meine Enkelin ist, die Älteste ist gerade 18 geworden. die kann jetzt im Grunde genommen auf die Idee kommen zu sagen, ich will als Junge leben. Also, und ist in der Pubertät, mein Enkel, der ist 15, die haben doch sowieso ganz schwierige Fragen, was will ich denn eigentlich sein, wer bin ich und wo will ich hin? Und
ja, genau so ist es,
mal,
ja.
Erstmal so dass die normale Pubertätsroutine verweigert ja allem erstmal Zustimmung, was die Eltern für richtig halten, bevor noch irgendwas Eigenes da ist oder kommt. Und diese schwierigen Fragen, diese schwierige Entwicklung noch dadurch zu ergänzen, ich weiß gar nicht, ob das ist nicht das richtige Wort, indem man sagt, du kannst bei der Gelegenheit auch gleich mal überlegen, ob du überhaupt im richtigen Geschlecht bist oder so, das finde ich furchtbar, das kann nicht gut gehen. Und ich höre auch von, oder las, glaube ich, von einer Ärztin, die sich vorrangig mit Trans-Menschen beschäftigt, dass es schon ein deutlich höheres Interesse und ein bisschen einen Run gibt auf solche Fragen. Also da ist mehr eine gewisse Mode, nenne ich das, mehr drin, als die tatsächlichen, wirklich betroffenen Menschen quantitativ hergeben. Oder?
Das ist eine These, die wissenschaftlich sehr umstritten ist. Da gibt
ja, das glaube ich.
Also, dass die Fallzahlen zugenommen haben, das ist erwiesen. Das ist auch nicht nur in Deutschland so. Das kann aber natürlich auch damit zu tun haben und so argumentieren auch viele, dass einfach die Wahrnehmung höher ist für diese Themen und auch die Information. Also bei mir schwirrt jetzt gerade so rum, vielleicht müsste man auch noch mehr über diese Themen berichten, denn so wie Sie das jetzt dargestellt haben, ich fand es an ein paar Stellen verkürzend und vielleicht würde dann auch noch mehr klar werden. Ich komme immer wieder zu dem Punkt, Herr Lanzow, dass ich das Gefühl habe, Sie wollen gar nicht, dass weniger berichtet wird, sondern ein bisschen anders.
Das kann sein, ja. Also mir ging jetzt gerade durch den Kopf, dass ich seit Jahrzehnten beobachte, dass sich das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dass sich im Westen ein bestimmtes Menschenbild entwickelt, das gekennzeichnet ist durch Omniplastizität und durch Selbstverfügbarkeit. Also Omniplastizität heißt, wir sind nahezu einschränkungslos formbar, wir können uns jeden Tag erfinden, wir können uns jeden Tag erschaffen, und Selbstverfügbarkeit heißt, ich kann das auch mit mir machen. Und ich halte beide Entwicklungen, beide Auffassungen, beide, die ja zum Menschenbild gehören, für einen riesengroßen Irrtum.
Ich würde gerne nochmal zurück auf die Berichterstattung kommen,
ja.
Denn es klingt ja ein bisschen durch, dass Sie Redaktionen unterstellen, eine bestimmte Position einzunehmen, vielleicht auch die Aufmerksamkeit einseitig zu vergeben, und ich würde jetzt gerne nochmal von Christine Watti hören, wie diese Themen überhaupt diskutiert werden. Findet da eine Diskussion statt in deinen Redaktionen?
Also da findet auf jeden Fall eine Diskussion statt. Das ist bestimmt bei mir so ein bisschen spezieller, weil ich, wie schon erwähnt, da in diesen popkulturellen Diskursen oft drin stecke. Also weil es eben eine Sendung im Deutschlandfunk Kultur gibt, die sich mit Popkultur beschäftigt. Kompressor läuft auch am Nachmittag. Mhm. Vielleicht war das der Moment, Herr Landshut, wo Sie auf diese Doppelung von diesen Themen zwischen beiden Programmen getroffen sind. Und da geht es ganz oft nicht darum, vor allem ein Pro und Contra herstellen zu müssen oder unterschiedliche Wissenschaftler zu einem Aspekt des queeren Lebens zu bitten zu wollen, sondern da geht es tatsächlich um eben eine Abbildung, in der solche Themen eben auch stattfinden. Aber dass geschaut wird, wie ordnen wir denn die Situation gerade ein, oder haben wir, wie wir das ja natürlich aus der Corona-Pandemie und überhaupt allen extremen Situationen in der Gesellschaft kennen, haben wir alle Wissenschaftler zur Verfügung und alle auch gefragt, die diese oder jene Studie vertreten. Das wird in diesen Aktuellredaktionen natürlich auch besprochen. Da aber jetzt es tatsächlich nicht so ist, dass wir jeden Tag viele, viele Trans- oder Queer-Debatten führen müssen auf dem Sender, erlebe ich das nicht so, dass wir die ganze Zeit exakt nur damit beschäftigt werden. Was ich aber schon sehe, ist, dass wenn zum Beispiel Wissenschaftler oder Psychiater wie Georg Rohmer aus Münster, wahrscheinlich kennen Sie den auch, Herr Landshut, der viel mit Trans-Jugendlichen zusammengearbeitet hat. Wenn der befragt wird, gibt es ein sehr empfehlenswertes Interview, auch im Deutschlandfunk Kultur, dann nimmt die Moderation sehr wohl schon auch natürlich die Haltung ein, auch viele Dinge zu hinterfragen und auch die Position mitzudenken von Menschen, die sich fragen, ist das eine Mode, ist das ein Trend, was passiert da mit diesen Jugendlichen und so weiter. Also es gibt keine pauschale Haltung in den Redaktionen, wie ich sie erlebe, in denen man einfach alles als gegeben hinnimmt. Aber klar, natürlich, wie auch in der schon erwähnten Pandemie und so weiter und in anderen Lagen, natürlich eine, die sich auch immer wieder mit Studien und mit Wissenschaft vertraut macht und auf der Grundlage dann auch versucht, die richtigen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen zu finden.
Aber Christine, mach das doch gerne mal für uns konkret. Wenn da jetzt eine junge Autorin kommt und sagt, ich habe da ein ganz wichtiges Thema, es geht um Transmenschen oder um Intersexuelle, um jetzt nicht immer nur auf dieser einen Gruppe rumzureiten. Ja, ja. Gibt es dann Kollegen, die sagen, boah, nee, nicht schon wieder, komm.
Also das gibt es auf jeden Fall und das hat aber was damit zu tun, mit dem, was ich versucht habe am Anfang zu schildern, ne? Mit dieser, wenn wir in einer Popkultursendung schon auf 5 Beitragsplätzen in der Woche Themen haben, die im queeren Kontext stattfinden, weil es um eine Musikerin geht und danach noch um einen, den schon erwähnten Fantasy-Comic und noch irgendwas anderes, dann gibt es das auf jeden Fall. Dass natürlich gefragt wird, so guck mal, wollen wir das jetzt wirklich genauso machen? Auf welche Lebensrealität schauen wir denn als nächstes? Bleiben wir nochmal in der queeren Welt oder wiederholen wir auf ähnlichen Sendeplätzen nur andere Varianten von der immer selben Thematik? Das gibt es natürlich, klar. Und das gibt es aber ehrlich gesagt auch bei anderen Themen. Also da sind wir relativ offen, uns gegenseitig zu hinterfragen, ob wir schon wieder in diesem oder jenem Themengebiet rumstochern wollen. Und wenn wir aus der Kultur rausschauen, kennen wir das ja auch aus den aktuellen Programmen und im Deutschlandfunk ganz sicher auch. Wie lange führt man denn jetzt noch die Elterngelddebatte für die Eltern, die 150.000 Euro Jahresgehalt haben? Also ab wann denkt man, okay, die Gruppe, die jetzt gerade angesprochen wird, ist genügend informiert und alles, was von dem Thema ausstrahlt, für alle anderen auch noch, die sich vielleicht auch damit beschäftigen wollen, weil es interessant ist oder weil es sie weiterbringt oder sie mit Neugierde zugehört haben. Irgendwann gibt es natürlich immer diesen Moment, in dem man denkt, so, das ist jetzt erstmal im Moment auserzählt oder wir sind jetzt hier zum dritten Mal im selben Themenbereich, jetzt machen wir was anderes. Also das gibt es auf jeden Fall.
Darf ich vielleicht nochmal... Wir sind ja am Anfang von der Frage auch ausgegangen, was hat mich denn bewegt, die Mail zu schreiben? Vielleicht kann ich dazu noch mal was zu meiner Gemütslage sagen. Ich habe den Eindruck, und das bestimmt eben auch meine Gemütslage, dass trans, queer oder irgendwas sein, dass das inzwischen zelebriert wird wie ein Marketing-Gag. Also wenn ein Musiker, eine Musikerin oder irgendjemand sonst, ein Autor, etwas vorstellt, Buch, Musik oder sowas und kann dem noch hinzufügen, da ist auch was mit queer drin oder so, dann hat das sofort einen Vorteil. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde heute ein Buch schreiben wollen, dann würde ich sofort beim Publikum irgendwie oder beim Verlag, ich weiß es nicht, punkten, wenn ich nicht nur Heterokram beschreibe. So. Und das finde ich schon merkwürdig.
Nun gibt es ja einige Studien, die sich auch damit beschäftigen, wie LSBTI in den Medien präsentiert sind. Und die kommen immer noch drauf, dass sie unterrepräsentiert sind. Das heißt, wir sind da wieder bei der Wahrnehmung. Ich würde jetzt die These auch ungern so stehen lassen, nur weil ich trans bin, habe ich auf einmal bessere Chancen, einen guten Verlagsvertrag zu kriegen. Das ist, glaube ich, nicht die Realität, die Transmenschen erleben. Ich kann aber an dieser Stelle von Herzen empfehlen, den Podcast, den wir letzten Juni zu dem Thema gemacht haben. Da ging es nämlich um dieses Narrativ Trans als Trend, auch über die gute Berichterstattung. Sie haben es ja schon erwähnt und auch angehört, Herr Landshut. Also diese Debatte kann man da nochmal ganz gut nachvollziehen. Hier würde ich jetzt gerne versuchen, den Sack zuzumachen und gucken, ob wir irgendwie auf einen Nenner kommen. Ist jetzt ein frommer Wunsch, ich weiß das. Also ich kann ja vielleicht mal sagen, was ich jetzt so mitnehme oder was mir jetzt noch durch den Kopf geht. Also Herr Landshut, ich glaube, dass Sie nicht der einzige Hörer sind, der das so empfindet. Und ich glaube, dass wir uns als Redaktion generell immer fragen müssen, ob wir Themen gut gewichten. Und ich glaube, dass wir auch noch Nachholbedarf haben, gerade in Lebensbereichen, ich sage jetzt mal das Handwerk als Beispiel, wo wir vielleicht auch nicht so viele Berührungspunkte in Redaktion haben. Also das müssen wir uns immer fragen. Aber dieser Vorwurf, ihr macht zu viele queere Themen, der kommt von einer gewissen politischen Agenda her, auch von einer rechtskonservativen, manchmal auch von einer rechtsextremen Agenda. Stichwort Gender-Gaga. Und da habe ich natürlich als Journalistin, oder so verstehe ich auch nicht meine Aufgabe, keine Lust, Themen nicht zu machen, weil ich Angst haben muss. Danach wirft mir wieder jemand vor, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht jetzt hier wieder seine Queer-Sachen. Also da würde ich schon immer journalistische Kriterien ansetzen.
Da kann ich Ihnen nur, kann ich Ihnen
also
nur,
sind wir doch nicht so weit auseinander.
Kann ich Ihnen nur zustimmen, allemal. Also ich würde das, was an Unterschiedlichkeit vielleicht zwischen uns jetzt in dieser Dreierrunde besteht, auch eigentlich gerne stehen lassen. Also ich will ja nicht stachellos nach Hause gehen. Ich nehme ja auch gerne Impulse oder Anregungen mit, um darauf rumzukauen.
Was nehmen Sie denn jetzt mit? Worauf kauen Sie jetzt noch rum, wenn Sie nach Hause fahren aus Hamburg?
Ich nehme auf jeden Fall mit, mich und meine Wahrnehmung, gerade auch bezogen auf dieses Thema, genauer unter Beobachtung zu stellen. Das werde ich mit Sicherheit tun und sagen, habe ich da mit dem, was ich manchmal als Gefühl sich mir aufdrängt oder was mir richtig zu sein oder so zu sein scheint, stimmt das eigentlich? Das nehme ich auf jeden Fall mit.
Oh, ja. Herr Landshut, da hätte ich total Lust, dass Sie mir in 2 Monaten mal nochmal eine E-Mail schreiben oder mich nochmal anrufen und mir das erzählen. Das finde ich spannend.
Ja, mache ich gern. Und sei es drum, dass ich Sie anrufe oder anmause und sage, Frau Schneider, ich finde, ich habe doch recht.
Das wäre auch in Ordnung, natürlich. Christine, was nimmst du jetzt für deine journalistische Arbeit mit? Oder nimmst du was mit? Oder sagst du, eigentlich waren wir schon auf einem guten Weg?
Ich bin gerade noch an einem Punkt hängen geblieben und der betrifft doch noch diesen Punkt davor, aber der geht dann in die richtige Richtung. Annika, ich hole nur ganz kurz aus, weil was Sie gesagt haben, Herr Landshut, dass es sozusagen, ich übersetze es meine Worte, so ein Ticket quasi gibt für Kulturschaffende beispielsweise. Hey, ich bin queer, ich bin trans, lies mein Buch, hör meine Musik und so weiter. Das finde ich eine viel zu steile These. Aber natürlich ist es in Kulturredaktionen, gibt es logischerweise auch eine Aufmerksamkeit auf Menschen mit solchen Geschichten. Nicht, dass die bevorzugt werden vor anderen oder so, aber dass man natürlich weiß, das hat sich einiges verändert. Also die Wahrnehmung ist auch hier, okay, da passiert gerade relativ viel. Und ich glaube, das hat natürlich immer was damit zu tun, wenn sich Verhältnisse in Gesellschaften ändern. Dann gibt es sozusagen erstmal diese große, weiß ich nicht, wellenartige Bewegung, wo auf einmal die Tür aufgemacht wird und es kommen ganz andere Leute rein. Wie es jetzt gibt es Berichte darüber, wie sich männliche Künstler fühlen, wenn sie auf einmal feststellen, oh, da ist eine Ausstellung, da sind ja nur weibliche Künstlerinnen auf einmal ausgestellt, die vorher immer drum kämpfen mussten, irgendwo einen Platz zu haben. Also ich will sagen, das, was Sie wahrnehmen, stimmt bestimmt. Natürlich, ich spreche Ihnen nicht Ihre Wahrnehmung ab, aber warum Sie das so wahrnehmen, hat seinen Grund und bestimmt hat es auch einen Grund, der in mir persönlich liegt und manchmal auch als Teil einer Redaktion, warum da der Blick ein bisschen anders ist. Und das genauer zu besprechen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich würde schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir das immer tun, also wirklich ehrlich tun und nicht einfach nur Themen eintüten und denken, naja, machen wir halt jetzt 5-mal diese Gruppe und dann 7-mal die andere, sondern das ist ja unsere Schwierigkeit, ausgeglichen zu berichten und zwar für ganz viele Menschen und für ein breites Publikum, das wir auch nicht erziehen wollen aus uns heraus, sondern dem wir sagen wollen, guck mal, wir haben mit bestem Wissen und Gewissen euch so viel angeboten an dem, was gerade passiert, was wir halt können und es fehlt immer irgendwas. Aber darauf nochmal zu schauen, wie Sie das wahrnehmen und dass wir das in so einem ruhigen Gespräch besprechen konnten, das nehme ich eh sowieso als allererstes mit. Das fand ich nämlich sehr gut.
Das freut mich. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden auf jeden Fall erstmal, besonders bei Ihnen, Frau Schneider, dass Sie sich so viel Mühe damit gemacht haben. Die Tatsache, dass Sie auf mich reagiert haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, hier in so ein Studio zu kommen und dass da richtig was aufgenommen wird und so weiter, das hat bei mir das Gefühl ausgelöst, schon eines Bedeutungszuwachses. Also das ist ganz merkwürdig. Auf einmal fühlte ich mich wichtig. Und so geht das, glaube ich, mit jedem Thema. Also da geht etwas über die Substanz der Frage, um die es dann geht, auch noch hinaus, was schlicht die Eitelkeit betrifft oder sowas.
Wenn Sie mich jetzt sehen würden, würden Sie ein ganz breites Grinsen sehen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie das gesagt haben, Herr Landshut. Von einer sehr wütenden Mail, die uns Gerd Landshut geschrieben hat, sind wir in diesem Podcast quergaloppiert durch die Frage, wie viel Aufmerksamkeit queere Menschen im Deutschlandradio und in den Medien bekommen, haben viel angesprochen heute. mein Hörer Gerd Landshut und meine Kollegin Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Das war heute ein Thema. Es gibt noch viele andere Medienthemen, die wir hier jede Woche abhandeln. Und wenn Sie eins haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse ist nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Gerne auch wieder nächste Woche. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss.